man versucht dann immer sofort, ah, okay, die KPI, ich habe jetzt ein, zwei Aktionen, wie ich die quasi sofort beeinflussen kann. So, und bei der Krankenquote ist dann ganz häufig, und das sehen wir dann auch häufig, der Druck eher von dem Management zu sagen, ja, gib mir doch einfach die Liste von den Leuten, die dahinter stecken, damit ich jetzt quasi ins Machen kommen kann, um dieses Problem quasi in den Griff zu bekommen. Und ich persönlich glaube, dass wir in HR auch eine Art Verantwortung haben, gegenüber den Führungskräften hier Hilfestellung zu leisten und zu sagen, hey, schau, bevor wir jetzt hier irgendwelche kurzfristigen Rückschlüsse ziehen, lass uns doch mal überlegen, wo diese Krankenquote herkommt.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast aus Berlin, Hamburg und Köln. Fantastisch, ich freue mich. Wieder dabei bin ich, Anjali, aus Berlin, Annika aus Hamburg und diesmal der Nick Stott aus Köln, meine drei Lieblingsstädte in Deutschland. Herzlich willkommen.
Ja, super, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein bei euch.
Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr auf die heutige Folge.
Ach, übrigens auch hallo an alle da draußen. Happy HR. Kennt ihr das? Ich fange einfach mal in medias res an. Die Führungskraft kommt zu euch und sagt, meine Leute sind alle krank. Oder schlimmer noch, ihr habt das Gefühl, in dem Team sind mehr Leute krank als woanders. Und normalerweise zieht man dann eine Liste, guckt die Top 10 Tage nach Fehltagen und gibt das an die Manager und denkt, Krankheitsproblem ist gelöst. Richtig?
Habe ich zumindest schon jetzt ein paar Mal so gesehen, ja. Ob das richtig ist, will ich nochmal dahin stellen.
Ich gebe mal jetzt eine bisschen breitere Antwort drauf. Ich finde es in Summe immer wieder spannend über die Jahre, wie viel vermeintliche Kausalitäten doch aus einfachen Daten abgeleitet werden, sobald es um HR-Daten geht. So, wo ich sage, das würde im BI, das würde sonst wo, würde das niemand machen im Pricing, aber bei People-Daten, die eigentlich viel unkomplexer sind, meint man hinter allem irgendwelche Kausalitäten zu entdecken und das auch genauso annehmen zu können.
Ganz oft passiert es ja, dass du die Fehltage sortierst und dann siehst du, die drei Leute sind ganz oben. Klar, die sind ja am meisten krank, also sind die ja faul. Und weil wir HR ungeschminkt sind, und weil wir wirklich daran glauben, dass HR mehr tun sollte, als einfach nur die Liste ziehen und sagen, die drei Leute sind faul, freue ich mich wirklich ganz besonders, dass Nick heute da ist, weil Nick hilft uns, die Daten anzugucken und zu verstehen. Nick, magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
Ja klar, sehr, sehr gerne. Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf, auch bei dieser spannenden Folge. Genau, also mein Name ist Nick Stoth. Ich habe selber ein People Analytics Startup mitgegründet vor 3 Jahren. Das heißt, ich beschäftige mich seit über 3 Jahren eigentlich mit nichts anderem als Datenanalysen, als auch AI im Bereich People Management, HR. Und hoffe einfach heute mit euch eine schöne Diskussion mal zu führen, wie wir eigentlich richtiger mit den Daten arbeiten, um vor allen Dingen halt auch diese großen Themen, und wir haben jetzt gerade Krankheit angesprochen, nicht auch sofort in diese falsche Aktion zu kommen. Also wir sehen das selber, dass es auch teilweise sehr, sehr gefährlich sein kann für Organisationen, jetzt wo man endlich mal Daten hat, dann auch sofort in die Aktion gehen zu wollen. Und ich glaube, jetzt geht es vor allen Dingen darum, dass wir mal so ein bisschen erklären, in welchem Verhältnis stehen eigentlich die verschiedenen Daten zueinander, wie gehe ich eigentlich auch sinnvoll mal an die Analyse ran, um mich immer mehr der Wurzel des Problems eigentlich anzunähern, bevor ich mir dann Gedanken darüber mache, hey, was sind eigentlich die sinnvollen Hebel, die ich habe, um so ein Problem wie beispielsweise steigende Krankenquote in den Griff zu bekommen, als einfach nur zu sagen, ich packe mir meine Top 10 Leute, die am häufigsten krank sind und gehe da gegebenenfalls in die One-on-One-Gespräche oder was auch immer.
Das heißt, Nick, einfach zu sagen, die Deutschen sollten mehr arbeiten und sind zu viel krank, ist gar nicht die Lösung. HR ungeschminkt wird politisch.
Ich finde ja auch, wenn Leute gestresst sind und wenn du dann hingehst und sagst, stress dich doch einfach nicht so, dann hat sich das Problem doch auch direkt.
Streng dich doch einfach mehr an. So, aber vielleicht fangen wir ja wirklich mal vorne an. Ich habe das Gefühl, also wir reden ja ganz viel über KPIs und HR und Reporting und In meiner Erfahrung ist dieses Thema Krankheitstage aber gerne so ein Thema, das HR gar nicht so gerne anfasst. Also ich erlebe ganz viel, wir sind ganz viel dabei, die schönen Sachen zu reporten. Also wie viele Frauen haben wir, wie viele neue Babys gibt es, Urlaubstage, Trainingstage. Also das wird immer sehr schön reported im Sinne von guckt mal. Auch nicht so viel analysiert, aber gerade diese Krankheitstage habe ich das Gefühl, dass sich HR gerne hinstellt mit, ja, das sind ja deine Mitarbeiter. Also das ist ja dein Team, da musst du ja drauf gucken. Oder wie seht ihr das?
Also meine persönliche Einschätzung ist, dass leider Gottes im HR-Bereich sich jeder einzelne Datenpunkt sehr, sehr isoliert immer angeschaut wird, was ich persönlich einfach sehr, sehr schade finde. Wir können auch gleich so ein bisschen darüber philosophieren, wo eigentlich diese, sagen wir mal, Probleme da vielleicht auch herkommen, warum das so gemacht wird. Aber jede KPI aus meiner Sicht wird halt hier irgendwie gleich behandelt. Das heißt, denen ist es egal, ob ich jetzt auf eine Fluktuationsquote schaue, ob ich auf eine Krankenquote schaue, ob ich auf eine Einstellungsquote schaue oder vielleicht die Geschwindigkeit in meinem Recruiting. Man versucht dann immer sofort, ah, okay, die KPI, ich habe jetzt ein, zwei Aktionen, wie ich die quasi sofort beeinflussen kann. So, und bei der Krankenquote ist dann ganz häufig, und das sehen wir dann auch häufig, der Druck eher von dem Management zu sagen, ja, gib mir doch einfach die Liste von den Leuten, die dahinter stecken, damit ich jetzt quasi ins Machen kommen kann, um dieses Problem quasi in den Griff zu bekommen. Und ich persönlich glaube, dass wir in HR auch eine Art Verantwortung haben, gegenüber den Führungskräften hier Hilfestellung zu leisten und zu sagen, hey, schau, bevor wir jetzt hier irgendwelche kurzfristigen Rückschlüsse ziehen, lass uns doch mal überlegen, wo diese Krankenquote herkommt. Und ich kann vieles aus anderen Datenpunkten rauslesen, indem ich zum Beispiel mal mir anschaue, wie hat sich dort die Fluktuation verhalten, wie hat sich vielleicht aber auch die Einstellungsquote dort verhalten, wie werden die Gehälter dort bezahlt. Also man hat ja ganz, ganz viele andere Datenpunkte, die da halt Ausschluss drauf geben können. Aber zum Teil kann ich natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich gehe bewusst in die verschiedenen Gespräche rein, um mir ein Sentiment aufzubauen, was mögliche, sagen wir mal, Probleme sein können, jetzt hinsichtlich der Krankenquote beispielsweise. Und das ist eine neue Art von Skill, die wir halt, glaube ich, einfach lernen müssen im HR-Bereich.
Also ich fand ganz viel ganz wichtig, was du gesagt hast. Ich glaube aber, dass du schon sehr in den Daten drin bist. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also dieses Listenziehen. Ich fand das schon total wichtig, dass wir einmal sagen, wenn wir als HR die Listen ziehen, weil das sind ja auch Urlaubstage. Ne? Das sind ja Urlaubstage und Krankheitstage, wo diese Listen dann gerne gezogen werden für Gespräche. Ich finde total gut, dass du schon sagst, HR muss eine Verantwortung haben, weil die Gesamtheit der HR-Daten siehst ja nur du als HR. Und dann einfach die Liste mitzugeben mit Annika hat noch 32 Urlaubstage, die muss die jetzt abbauen oder so und so viele Krankheitstage, ohne den Führungskräften einmal zu erklären, was damit reinzählt, finde ich ja, jetzt wo du es gesagt hast, grob fahrlässig auch fast. Weil das ist ja dein Job zu wissen, welche Themen bei so Krankheitstagen mit reinfallen können. Annika, in deiner Vergangenheit hast du immer automatisch Krankheitstage gezogen? Also war das ein normaler Prozess bei euch?
Ja, also ich glaube, zwei Themen, die ich beobachte, einmal noch auf deine erste Frage einzugehen mit, du hast das Gefühl, dass HR gerne schöne Dinge reportet, aber sowas wie Krankheitstage zum Beispiel nicht. Ich finde, es gibt aktuell so eine Art Bewegung, dass gewisse Themen sind total en vogue und die werden dann rauf und runter diskutiert. Ich nehme sowas wie Diversity KPIs, Internal Promotions, ne, gerade Sustainability KPIs, die jetzt auch total gerne reportet, an Themen, die aber etwas härter wahrgenommen werden, wie Krankheitstage-Reporting, Performance-Kalibrierungs-Reportings etc. etc. Da wird sich häufig nicht drauf positioniert, wo ich so sage, Leute, das gehört total dazu, das gehört absolut in ein bestehendes HR-Reporting und da geht es nicht, was ist gerade en vogue und was nicht, sondern es geht um, ja, ich sag mal so ein Index, was sind eigentlich so die Kern-People-Kennzahlen meiner Organisation und zusammen, wie Nick gerade auch sagte, nicht isoliert, sondern wirklich zusammengefasst, ergeben die ein Bild. Ich sage mal so ein bisschen Health-Index, das stimmt auch nicht, weil es ja nicht nur Health ist, aber es gibt so eine Art Orga-Sicht in Zahlen gekippt. Und dann kann ich mir überlegen, was ich daraus mache. So. Und sich Krankheitstage anzugucken, gehört absolut dazu. Und das ist Brot- und Buttergeschäft eines jeden HRBPs, einer jeden HRBPs, das für die betreuten Divisionen im Blick zu haben und da entsprechend reinzubohren und zu schauen, was kann ich denn tun? Das bedeutet auch nicht nur, ich ziehe die Zahlen und sage einmal im Monat, boah, Führungskraft, die Leute sind krank, sorgt mal dafür, dass das anders wird, sondern stell mir die Frage, warum ist das denn eigentlich so? Was beobachte ich da gerade? Ist das eine Häufung, weil Grippewelle zieht gerade in Deutschland durchs Land und eigentlich ist das sonst gar nicht so? Gab es irgendwie einen Führungskraftwechsel? Ist das Team total ausgebrannt? Was sind quasi Gründe dahinter? Und diese Information auch mit anderen Punkten übereinander zu legen, um sich daraus ein geschlossenes Bild und Hypothesen zu bilden, die ich dann wiederum mit der Führungskraft entwickle.
Warum mache ich eine KPI-Folge mit euch beiden? Also das kann ja nur auf sehr hohem Niveau sein. So, aber für mich schon mal die erste Frage. Wenn du sagst, der Businesspartner hat die Zahlen im Blick zu halten. Meine erste Frage an euch beiden. Welche Zahlen muss ich im Blick behalten? Was ist die Erwartung an HR? Gucke ich mir an, jeder, der über x Tage ist, gucke ich es mir auf Tage verteilt an, gucke ich mir die Gesamtheit auf Krankheitstage an? Also was ziehe ich denn da im ersten Schritt mal ganz konkret? Oder was würdet ihr empfehlen?
Ich kann ja gerne mal anfangen und dann kannst du gerne ergänzen, Annika, wie du das vielleicht machen würdest. Ich glaube, die absoluten Zahlen sind gar nicht so interessant, sondern was immer am spannendsten ist, sind eigentlich die Trendbewegungen, auf die du reagieren möchtest. Also bedeutet, ich würde mir eher die Veränderungen in der Krankenquote für gewisse Teams, Standorte, Business Units, was auch immer. Also ich würde schon eine Art von Segmentierung einbauen, mich auf eine bestimmte KPI einfach alignen mit den Führungskräften, auf die man schaut. Und dann würde ich einfach Kontext mitgeben und sagen, hey, solange sich die Krankenquote, und das ist jetzt out of the blue, zwischen, weiß nicht, 2-4% irgendwie bewegt, dann sind wir irgendwie im gesunden Maße. Aber wichtig ist doch für mich zu verstehen, sind wir gerade eher auf einem Trend, wo die von 2-4% springt oder eher von 4% auf 2% runter. Und dann, und das ist eher das, wo ich als HR-Business-Partner meine Zeit investieren würde, ist aufzumalen, wie verschiedene Datenpunkte miteinander zusammenhängen.
Ja, aber so weit bin ich ja noch gar nicht. Also ich versuche so ein bisschen servicegedankmäßig zu jemandem zu kommen, wo das recht neu ist, ne? Aber das heißt, das Erste, was du empfiehlst, ist schon, dass HR oder wer auch immer sagt, solange wir zwischen X und X sind, ist es gut und wir gucken uns den Trend an. Das heißt schon, ich würde nicht jede Woche sagen müssen, es ist von 2,4 auf 2,5 gegangen, weil für mich ist ja schon die Frage, die Quote, die Krankheitsquote, wo nehme ich die denn her? Was nehme ich denn als Vergleich? Oder nehme ich es fürs Unternehmen? Ne? Also ich kann ja auch sagen, im Unternehmen ist mein Average 3 und es dann auf die Departments runterbrechen.
Ja, ich meine, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung. Ich finde, Average-Kennzahlen über ein Gesamtunternehmen sind nie aussagekräftig. Also wirklich. Für mich sind immer zwei Dinge entscheidend und vielleicht erkläre ich auch mal ganz kurz, warum ich immer an diesen zwei Dingen auch arbeiten würde als HR-Business-Partner. Und zwar, unser, ich nenne es jetzt mal Kunde, ist in der Regel ja eine Führungskraft, die ein Team irgendwie leitet. So, und diese Führungskraft, wenn ich den Zahlen präsentiere, hat eigentlich immer zwei Fragen sofort im Kopf. Und die will ich nämlich sofort mit einer Klappe quasi abfrühstücken. Die erste Frage ist, ist es eigentlich gut oder schlecht? Das heißt, ich muss Kontext mitliefern. Und Kontext kriege ich häufig mitgeliefert über einen Benchmark. Das kann ein unternehmensinterner Benchmark sein. Bedeutet, ich reporte die Krankenquote für unser Marketingteam und gebe dann vielleicht den Durchschnitt unserer Organisation oder zumindest Abteilungen, die dort sehr nah dran sind, um ein Gefühl zu bekommen, ist das jetzt gut oder schlecht? Oder aber ich mache mir die Mühe und suche mir externe Benchmarks raus, um einfach sinnvolle Informationen mitliefern zu können. Und das Zweite ist, geht das Ganze halt in die richtige Richtung? Also muss ich in die Handlung gehen? Und deshalb ist diese zeitliche Betrachtung extrem wichtig. Jetzt ist es, glaube ich, nicht sinnvoll, irgendwie von Woche zu Woche auf so ein Thema zu schauen, sondern bei einer Krankenquote kann man jetzt darüber diskutieren, ist es vielleicht eher pro Monat oder ist es vielleicht sogar eher pro Quartal, wo man dann halt sagt, okay, hier kommen jetzt strukturelle Themen. Aber ich finde immer diese zwei Sachen, also sich über Zeit die Veränderung der Metriken anzuschauen, als auch sich Kontext mitgeben zu lassen oder rauszusuchen, was sind eigentlich gesunde Werte, um dann für sich entscheiden zu können, muss ich in die Handlung gehen, ja oder nein? Weil das sind immer diese zwei Aspekte, und Annika, da wäre es auch mal schön, auch deine Perspektive zu bekommen, die sofort aus dem Business kommen. Und du möchtest ja kein Ping-Pong erzeugen, sondern du möchtest ja sofort eigentlich klare Antworten mitliefern, wenn du gewisse KPIs beispielsweise reportest.
Was ich immer versuche beizubringen, ist, ihr zieht KPIs, ihr schaut auf Zahlen zur Organisation, ihr solltet euch nicht im Business hinstellen und sagen, ich möchte gerne das Fleißsternchen dafür, dass ich die verschiedenen Datenquellen lesen kann, dass ich die matchen kann und euch halt die Daten zuschicke. Ich weiß, das ist in vielen HR-Teams und auch bei uns ist es noch an vielen Ecken, wo ich sage, auch einfache Reportings zu ziehen aus fragmentierten Datentöpfen ist einfach nervig und ist ein Pain. Nichtsdestotrotz ist das eine Sache, die wir quasi als Team handeln müssen. Und das ist nichts, wo ich sage, von meinen Stakeholdern auf Business-Seite erwarte ich in irgendeiner Form Fleißsternchen dafür, sondern die Arbeit ist die Transferarbeit, zu sagen, ich benutze die richtigen Daten als Tool, um Manager, Führungskräfte darin zu beraten und zu sagen, wie steuere ich die Organisation. Das finde ich ist total wichtig, nicht zu sagen, mein Job ist getan, wenn ich die Zahlen gecrunched habe, sondern die HR-Perspektive einzubringen und das so what, was mache ich jetzt eigentlich damit?
Eigentlich besprechen wir das immer. Es ist euer Job, das einzuordnen aus der People-Perspektive beziehungsweise in den Kontext. Der Logistikmanager wird mit der Zahl 11 als Durchschnitt gar nichts anfangen können. Ich sehe das ganz oft bei den Reportings, ne? 22 Leute haben Trainings gemacht. Wie viel wollten wir? Finden wir das gut? Was haben die denn gelernt? Und ich finde gut, wenn wir das heute bei Krankheit einmal durchdeklinieren, weil es da ja wirklich um Menschen geht. Also es ist ja eine Sache, wenn ich nicht einschätzen kann, ob die bei dem Training was gelernt haben oder nicht. Aber wenn ich jemanden vorverurteile oder am Ende arbeitsrechtliche Konsequenzen mache, aufgrund von Krankheitstagen und dann rauskommt, das war gar kein individuelles Problem, habe ich ja meinen Job als HR nicht gemacht und ist vielleicht auch nicht ethisch, moralisch das beste Gefühl. Deswegen, ihr hattet es schon gesagt, Kontext einordnen. Das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, du kündigst jemand, weil er zu krank ist und die nächste Person, die eingestellt wird, ist auch wieder krank. Und dann merkst du ja, oh Gott, hier ist ein strukturelles Thema. Es ist natürlich unangenehmer, der Führungskraft zu sagen, dass es gar nicht an dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin liegt. Und deswegen ist da erfahrungsgemäß vielleicht ja auch ein bisschen Widerstand. Das ist ja gar nicht so. Welche Themen spielen denn aus eurer Erfahrung da gerne mit rein? Oder wie mache ich denn jetzt weiter? Ich habe jetzt meine Zahlen. Und was mache ich jetzt als HR, um Kontext zu geben?
Genau, total der richtige Gedankengang. Ich kann das ja mal so ein bisschen anhand der Beispiele, die ich jetzt auch gesehen habe, wie man mit People Analytics da quasi rangehen würde. Im ersten Schritt ist es immer sinnvoll zu verstehen, wo konkret habe ich denn eigentlich jetzt dieses Problem mit der Krankenquote? Also bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich bin im HR Business Partnering und ich reporte die Krankenquote für mein Marketing-Team. Nehmen wir jetzt einfach mal an, da sind 50 Leute drin. Dann ist es jetzt aus meiner Sicht erstmal wichtig zu verstehen, okay, innerhalb der 50 Leute werden wir mit Sicherheit keine Gleichverteilung haben, sondern wir müssen jetzt schon mal versuchen, die sozusagen Muster daraus zu erkennen. So, und das kann sein, irgendwelche verschiedenen Jobfamilien. Ich kann nach Erfahrungsleveln das Ganze clustern. Ich kann das vielleicht nach Altersstufen clustern. Ich kann das mir vielleicht aufteilen lassen auf die verschiedenen Teamleads. Und dann werde ich vielleicht schon mal die ersten Hinweise bekommen. Das kann sein, weiß ich nicht, von den 5 Teamleads gibt es irgendwie 2, da ist es nochmal deutlich höher als bei den anderen. Oder ich sehe insbesondere, dass irgendwie mein Mid-Level die Krankenquote besonders hoch ist und bei den anderen ist es irgendwie total in Ordnung. Oder ich sehe in meiner Altersgruppe der, weiß ich nicht, 19- bis 29-Jährigen ist es besonders hoch und vielleicht nicht bei den 40- bis 50-Jährigen, was auch immer. Das heißt, ich fange an, mir Anhaltspunkte zu suchen und dann muss ich quasi wie ein Datenanalyst oder wie ich auch in der Wissenschaft daran gehen würde, muss ich ja anfangen, mir Hypothesen aufzustellen, die ich gerne prüfen möchte. So bedeutet ganz konkret, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe in meinem Mid-Level jetzt diese hohe Krankenquote. Was könnten denn prinzipiell die Einflussfaktoren sein, die ich auch schnell prüfen kann? So, und dann kann ich vielleicht hingehen und mal sagen, hey, ich habe ja irgendwie vernommen in dem letzten Jahr, wir wollten eigentlich unser Mid-Level aufbauen, weil die irgendwie unter Arbeitsdruck sind etc. Und dann kann ich mir mal die Recruiting-Pipeline anschauen. Ich kann mir vielleicht aber auch mal die Fluktuation hinzuziehen. So, und dann kann es ja vielleicht sein, dass ich sehe, okay, die Fluktuation ist vielleicht relativ stabil in dem Mid-Level-Segment, aber die ist geisteskrank hoch in dem Level darunter und wir kriegen gar nicht die Leute da rein befördert ins Mid-Level. Das heißt, irgendwie unsere Mittelschicht, die schmilzt. Ja, kann jetzt irgendwie ein Outcome sein. Und dann, finde ich, fängt nämlich richtig gute HR-Arbeit an, nämlich auch zu sagen, es gibt nicht nur Dinge, die ich mir aus den Daten rauslesen und willst ja nicht irgendwie zu besessen von den Daten werden, sondern zu sagen, hey, ich spreche jetzt mal gezielt mit irgendwie 2, 3 Leuten, die Teil dieser Gruppe sind. Irgendwie Mid-Level-Manager 40 bis 49 und versuch mal eine gute Discovery zu machen, was hier Probleme sein könnten. Es kann dann zum Beispiel sowas sein wie, hey, das sind irgendwie alles Leute, die Familien haben im irgendwie Kita- oder Schulalter. Keine Ahnung, die haben irgendwie keine Betreuung zu Hause, wir sind irgendwie nicht gut in Work-Life-Balance, wir bieten keine Gleitzeit an etc. Die Leute müssen sich krank melden, um ihre Kinder zu betreuen. Sowas kann sein. Oder es kann sein, ey, wir sind total ausgebrannt, wir trainieren hier ständig unsere Junioren-Leute ran, damit wir auch irgendwann aufsteigen können und im Mid-Level weiter wachsen können. Die brechen uns weg, die haben nur noch Bock, irgendwie 2, 3 Jahre für die Firmen zu arbeiten. Es funktioniert nicht, wir kriegen da keine Leute reingeheiert. So, ne, dass man das Ganze nämlich dann sehr, sehr schön kombiniert von, ich habe was in den Daten gesehen, ich habe versucht, die Ursache mal zu isolieren und kann da tiefer reingehen und mache jetzt ein schönes Zusammenspiel mit strukturierten Interviews und den Daten. Und dann kann ich damit auch zu einer Führungskraft hingehen und sagen, ey, pass auf, ich habe mir das jetzt mal eine Woche angeschaut, so denke ich darüber nach, was hältst du denn davon? So, war jetzt relativ lange, sorry dafür, aber das sind quasi die Schritte, die man da, glaube ich, sehr, sehr gut einfach gehen kann.
Das ist ja ein sehr großes Orga-Design-Thema, ne? Also das ist ja schon wirklich richtig rein in die Daten zu sagen, wir haben hier ein Nachfolgeproblem, das sich indirekt äußert, weil wir die Teamlead-Ebene nicht kriegen, sind unsere Direktoren so überlastet. Manchmal ist es sogar auch in meiner Erfahrung noch einen Schritt kleiner, dass man einfach mal guckt, wie viele Überstunden macht denn das Team? Also was ganz Banales, aber wenn die einfach, und mir geht es jetzt nicht darum, dass das ja gesetzlich gar nicht erlaubt ist mit dem Ausgleich, ne? Wir wissen ja alle, wie die Realität ist, aber wenn diese Teams einfach die ganze Zeit am Limit arbeiten, da immer freitags bis 20 Uhr im Büro gesessen wird und die Leute dann nach den Projektabschlüssen krank sind, weiß ich jetzt nicht, ob das deren individuelles Thema ist. Und was ich auch gerne mal mit reingucke, ist eben auch, wann ist denn da jemand das letzte Mal befördert worden? Wie war denn die Gehaltsrunde für dieses Team? Und ich will nicht sagen, dass Leute krank werden, weil sie nicht befördert werden. Aber natürlich ist dieses Thema Wertschätzung, werde ich da gesehen, wird das gewertet, was ich mache? Natürlich spielt das mit rein.
Aber auch genau, also finde ich sehr, sehr richtig. Und ich glaube, wenn man das jetzt runterdekliniert, gibt es 1 Million Möglichkeiten, was dann wirklich das Problem oder die Ursache sein kann. Das kann von Vergütungsproblematiken sein, was du gerade angesprochen hast. Es können Beförderungsproblematiken sein. Es kann ein Recruiting-Problem sein. Es kann ein Fluktuationsproblem sein. You never know, wenn du halt nicht strukturiert daran gehst und diesen Weg quasi gehst. Und da dann wieder die Brücke zu schlagen zum Anfang, ist es dann halt der richtige Weg zu sagen, mein Default-Modus ist immer, mir die Liste zu ziehen und irgendwie mit den Top 5 Leuten ein ernstes Gespräch zu führen. I don't know.
Eine kurze technische Frage an euch beide. Angenommen, ich habe mein Marketing-Team mit den 50 Mitarbeitenden und ich habe da jetzt jemand, der langzeitkrank ist oder der eine chronische Krankheit hat und immer wieder ausfällt. Wie gehen wir mit diesen Ausreißern um? Macht es Sinn, die rauszurechnen? Sollte ich die drin lassen? Sollte ich 2 Rechnungen machen? Was mache ich damit? Und es wird ja auch schlimmer, wenn das Team jetzt vielleicht nicht 50 Leute im Marketing sind, sondern ich Office-Management 4 Leute habe und jemand ist da jetzt aus welchen Gründen auch immer chronisch langzeitkrank.
Also ich mache mal 2 Rechnungen, weil ich finde auch da die Thematik, wie viel Prozent langzeitkranke Mitarbeitende habe ich in der Organisation, ist wichtig, sich dem einmal bewusst zu werden, weil je nachdem, wie sie dann wiederum in der Datenbank angezeigt werden, ob als inaktive Mitarbeitende oder ob da gar kein Tag dran ist letztlich, wenn man dann sagt, oh, ihr habt doch aber irgendwie 10 Leute in dem Team, 10 Köpfe, warum seid ihr denn so gestresst? Ich simplifiziere es jetzt mal bewusst und davon sind dann 3 Mitarbeitende langzeitkrank, dann ist die Aussage per se, ich gehe gerade davon aus, dass da 10 Köpfe sitzen und die Thematik lösen. Effektiv sitzen aber nur 7. Überraschung, das sind 3 Headcounts zu wenig. Das bedeutet, dass der Rest des Teams halt einfach fehlende Kapazitäten covern muss. Und da muss ich mich dann an der Stelle drum kümmern. Deswegen mache ich immer 2 Rechnungen für sowas und dann natürlich auch, was Nick schon am Anfang sagte, dass wann immer ich irgendwo zu breite Average-Werte über etwas ziehe, die Daten einfach total verfälscht sind. Und wenn ich das mit langzeiterkrankten Mitarbeitenden mache und da quasi alle Krankheitstage mit reinzähle und dann sage, boah, haben wir aber in dem Team hohen Krankenstand und mich dann aufregt, sorry, das geht sich einfach nicht aus. Und diesen Rückschluss kann ich analytisch nicht ziehen. Und deswegen finde ich, in meiner Welt sind das 2 Rechnungen, die 2 völlig unterschiedliche Aussagen aber auch bedienen. Wie siehst du das, Nick?
Ich kann das zu 100% unterschreiben, weil es gibt da kein richtig oder falsch, sondern die wichtige Frage ist, was ist aus meiner Sicht jetzt gerade der Zweck, um diese Kennzahl mir anzuschauen? Und es gibt ganz viele Führungskräfte, die brauchen diese Kennzahl für eine Kapazitätsplanung. Das heißt, da muss ich auch Langzeiterkrankungen mit einrechnen, weil ich muss mir dem bewusst sein, was habe ich an verfügbaren FTE, um meine Business-Ziele auch zu erreichen. Dann ist es erstmal prinzipiell egal, ob jemand häufig kurzkrank ist oder jemand langzeitkrank ist oder was auch immer der Fall ist, sondern ich brauche den ganzheitlichen Blick darauf. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Analyse von gerade anschauen, dann ist es natürlich total irreführend, weil ich komme gar nicht an die Wurzel des strukturellen Problems, weil ein Einzelproblem alle Werte ständig so beeinflusst, dass ich mir diesem Thema gar nicht annehmen kann. Ich meine, in der Statistik gehst du ja auch immer hin und bevor du eine Analyse fährst, machst du eine Datensatzbereinigung und das würde in dem Fall genauso stattfinden, immer mit dem Blick, das Ziel, ein strukturelles Problem zu finden. Und wenn das Ziel ist, dann gehört das aus meiner Sicht exkludiert.
Ich liebe einfach, wie du sagst, ja natürlich macht man das und dann macht man hier Medianbereinigung und die Ausreißer, ne, und Korrelation berechnen. Ja, natürlich haben wir alle mal gelernt, dass wir das machen müssten. Ganz oft ist es ja so, du gibst in Personio oder welches System auch immer da die Krankheitstage ein. Und dann wird diese Liste genauso einfach an die Führungskraft geschickt. Für alle die, die jetzt Angst gekriegt haben, inklusive mir, dass sie jetzt wieder anfangen müssen, irgendwelche Kurvendiskussionen zu führen, bevor sie die Krankheitstage wegschicken. Wichtig ist, glaube ich, als Message, ihr müsst die Daten euch schon angucken und ihr müsst da einmal reingucken, ob da die Person drin ist, die aus organisationsunrelateden Gründen eben lange krank ist oder ob da jemand ist, der im Beschäftigungsverbot ist. Weil natürlich wird das als Krankheit gezählt. Und ja, liebe Opsis, das kann bedeuten, dass es nicht nur danach geht, ob jemand aus der Lohnfortzahlung gefallen ist oder nicht. Und ich weiß, dass es nervt, aber es wäre der richtige Weg, einmal zu gucken, wer ist da in den Daten drin? Wie geht ihr denn dann weiter um? Also wir gucken uns das an und dann finden wir zum Beispiel wirklich raus, dass wir ein Nachfolgeproblem haben. Was wäre eure Empfehlung, was ich jetzt mache? Schreibt ihr eine Mail hier, dein Krankenstand ist 7,5, das ist 3% höher, du hast ein Nachfolgeproblem, get your shit together. Liebe Führungskraft, ganz liebe Grüße, dein HR-Business-Partner.
Ja, ich glaube, da gibt's ganz, ganz viele HRler, jetzt auch in der Crowd, die uns, glaube ich, zuhören, die genau dort auch dann ehrlicherweise besonders gut drin sind. Also ich meine, wir sind ja hier so ein bisschen eher auf der Daten-Nerd-Seite gerade unterwegs. Aber da kommt doch jetzt genau die Stärke durch von HR. Also wann ich welche verschiedenen Stakeholder zu welchem Zeitpunkt mit welchen Informationen jetzt eigentlich abhole, das sauber kommuniziere und die Maßnahmen dann auch in die Umsetzung zu bringen. Das ist ja genau die Stärke, die wir ja haben, um gutes Organisationsmanagement, Organisationsdesign ja quasi zu machen. Und ich finde, das ist ein total cooler Erfolg. Also wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich bin irgendwo in einer Führungskraft und ich wär jetzt einfach nur hingegangen und habe gesagt, ey, zieh mir mal bitte die Liste hier mit dem Krankenstand. Ich muss da, glaube ich, mal sprechen, so wir kommen hier nicht weiter. Und dann kommt die Aussage zurück, ey Nick, so I hear you. Ich habe da jetzt was gesehen. Ich bin da mal ein bisschen tiefer reingegangen. Ich glaube, wir haben hier ein ganz anderes Problem. wollen wir uns das mal anschauen? Wollen wir dazu mal sprechen? Ich glaube, wir müssen mal überlegen, wie wir jetzt eigentlich gut in dem Mitmanager-Level irgendwie rekrutieren können. Ich habe hier schon mal irgendwie zwei Recruiter irgendwie an der Hand, die uns da helfen können. Wollen wir mal irgendwie mit unserem Finance Department sprechen, wie wir das budgettechnisch sauber hinbekommen? Ich kann dir auch, wenn du willst, mal ausrechnen, was uns der Krankenstand gerade in deiner Abteilung kostet. So, bam. Da wäre ich wahrscheinlich baff und würde sagen, ey, that's service. Also mich davon abzuhalten, die falschen Entscheidungen zu treffen, die Wurzel des Problems anzupacken und dann halt hinzugehen und zu sagen, pass auf, ich habe doch auch einen guten Draht zu Finance, ich habe einen guten Draht zu dem und dem Recruiter, lass uns ein gemeinsames Termin, lass uns kommunizieren und da jetzt die gemeinsame Sprache sprechen und immer mit dieser Offenheit zu sagen, ich weiß, dass ihr viel, viel näher dran seid an euren eigenen Teams, gib mir diese Information, damit ich die in meine Analyse noch mit reinfließen lassen kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, halt immer mit dieser gegenseitigen Offenheit in diese Diskussion zu gehen, weil die Daten immer nur einen limitierten Blick liefern werden. Du wirst immer in die Diskussion kommen, boah, eigentlich bräuchten wir doch den Datenpunkt und so weiter. Und deshalb, ich glaube, da wirklich in die Kommunikation zu gehen und das einen gemeinsamen Fahrplan zu entwerfen, wäre zumindest aus meiner Sicht der richtige Schritt. Annika, vielleicht du bist da ja noch operativ und deutlich, deutlich mehr Erfahrung. Wie machst du das denn bei euch?
Wir machen es jetzt natürlich nicht überall. Wir versuchen aber immer diesem Ansatz zu folgen. Und ich finde so, was für mich aktuell an vielen Stellen, wann immer ich über Thema People Analytics oder Probleme irgendwie nachdenke, echt fehlt, ist systemisches Denken. Und das macht mich dann ein bisschen sauer. Ich nehme so diese Back-to-Office-Debatten, wenn man dann so hört, oh, unsere Geschäftszahlen sind schlecht. Das liegt daran, dass unsere Mitarbeitenden alle so krank sind und alle einfach nicht performen. Und deswegen schicken wir jetzt alle 5 Tage die Woche zurück ins Office. Das ist eine mega gute Idee. Damit löst sich alles. Ich finde, das passiert aber gerade viel zu oft. Und dieses, ich denke einmal um die Ecke, was du gerade genannt hast, und ich erkenne Zusammenhänge und dass ich das als meinen Service an Führungskräfte und an Bereiche sehe, aber auch, wie hole ich die Leute am besten ab? Habe ich gerade irgendwas, wo ich sage, ich schiebe einfach nur mal kurz den Report rüber? Oder weiß ich, wenn ich das so schicke, das wird echt einen Nerv treffen bei der Person und das braucht ein One-on-One und die Daten schicke ich auch nicht vorher, sondern da guckt man im Einzelgespräch mal zusammen drauf und ich sorge dafür, dass meine Auswertungen halt richtig landen. Unfassbar wichtig.
Also mein Gefühl wäre, um mal ganz konkret zu sagen, was ich machen würde und mir dann Feedback von euch Expertinnen einzuholen. Das Erste, was man als HR machen muss, ist sich einmal zu sagen, wir sind verantwortlich dafür, uns diese Zahlen anzugucken. Weil ich erlebe es, wie gesagt, sehr oft, dass das eine reine administrative Tätigkeit ist. Also ich trage das ein und nach 42 Tagen schmeiße ich jemanden aus der Lohnfortzahlung. Und mehr passiert da nicht. Und ich glaube, das ist der erste Schritt zu sagen, wir müssen das monitoren. Und zwar nicht, wenn euch selber auffällt, dass da jemand immer montags und freitags krank ist. Also das ist viel zu spät. Wenn es HR auffällt, haben wir ein Riesenproblem. Ich bin kein Freund von diesen deutschlandweiten Vergleichen, weil das ist irgendwie 5,4. Wenn man das jetzt googelt, dann ist ja auch die Frage, also es ist ja ein Unterschied, ob ich in der Logistik arbeite oder im Office. Deswegen, ich finde es total gut zu sagen, wir gucken uns den Trend an. Und ich weiß, Nick, du hast gesagt, du magst nicht die unternehmensweiten Vergleiche. Ich würde schon immer einmal sagen, hey, bei uns im Headquarter ist der Durchschnitt 4,2. Also damit du mal einen Kontext lieferst. Aber ich bin auch dabei, mehr den Trend. Wann entscheide ich denn gut, ob das jetzt ein individuelles oder ein strukturelles Problem ist? Also wie mache ich denn am Ende den Call? Weil das ist ja auch eine Verantwortung für mich als HR, ob ich jetzt sage, die Leute haben zu viel Überstunden oder da ist wirklich jemand, der ein gesundheitliches Problem hat. Oder wir sind ja HR ungeschminkt, da ist auch wirklich jemand, der es gerade ausreizt, der halt immer Montag und Freitag krank ist und Mittwoch. Das war mal mein Pro-Tipp. Du brauchst alle 2 Tage einen Attest, machst du einfach Montag krank. Nur einen Tag die Woche arbeiten. Nein, also wie gehe ich da vor? Wie unterscheide ich das?
Also für mich ist es einfach, glaube ich, Teil einer sorgfältigen Analyse, die du machst. Wir hatten ja vorhin gesagt, okay, mit der eigentlichen Krankenquote kannst du ja nicht viel machen. Das heißt, du musst dir ja schon mal anschauen, wie ist die Verteilung der Datenpunkte über verschiedene Dimensionen. darüber würdest du schon sehr, sehr schnell einfach per Ausschlussverfahren sehen können, ist es ein individuelles Problem, weil du kannst ja immer tiefer reingehen. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du hast identifiziert, wenn ich mal die Joblevel nehme und die Krankenquote pro Joblevel, dann gibt es ein Joblevel, was für 80% aller Krankheitstage verantwortlich ist. Ne? So, dann gehst du halt in dieses Joblevel rein. So, und jetzt kann ich ja entscheiden, ist es ein gleichverteiltes Problem innerhalb der Joblevel? Also nehmen die alle ihre 20 Krankheitstage pro Jahr? Oder ist da halt einer dabei, der 180 Tage genommen hat und der Rest ist genauso wie der von mir aus dann noch unternehmensweite Durchschnitt? Und ich finde, damit hast du dann deinen Job getan, um auszuschließen, ist es ein individuelles Problem oder ist es ein, in Anführungsstrichen, strukturelles Problem in einer Subgruppe, wo ich dann jetzt halt überlegen muss, okay, was ist das eigentlich das strukturelle Problem dahinter, was ich halt beheben muss? Also es ist leider Gottes, ja, man muss dann in die Daten reingehen. Das bleibt nicht aus. Nur mit den, weiß ich nicht, gepolischten Dashboards zu arbeiten und die Durchschnittswerte sich anzuschauen, da kann ich nicht sagen, ob das jetzt ein individuelles Problem ist oder ein strukturelles Problem ist. Das wird auch niemand anders sagen können. Sondern man muss sich halt einmal die mit den Rohdaten befassen und sich die Verteilung dazu anschauen. Annika, du nix, du würdest das dann wahrscheinlich ähnlich machen.
Ohne dass ich da jetzt zu viel wiederhole von dem, was du gesagt hast. Ich finde, was wir festhalten können entlang dieser Sachen und was mir immer ganz wichtig ist, ist die Neugier, wenn ich mit Daten arbeite und die Motivation dahinter. Und das nicht zu sagen, so okay, ich mache das jetzt möglichst schnell, damit ich eine möglichst schnelle und einfache Lösung habe, sondern einfach neugierig zu sein und immer wieder zu sagen, was ist eigentlich gerade das Problem, was ich lösen möchte oder was ist die Fragestellung, die ich analysieren möchte. Und daraus abzuleiten, kann ich das gerade eigentlich mit dem, was ich hier gerade gefunden habe, sagen oder kann ich das absolut überhaupt nicht sagen? Daten sind irgendwie eins der kraftvollsten Instrumente, die wir haben, um gute Lösungen für Probleme zu finden. Da sich auch einfach nicht zu schade zu sein, zu sagen, wann gehe ich mal tief in die Daten rein und wann nicht.
Zu schade zu sein ist die eine Perspektive.
Oder nicht neugierig genug zu sein.
Genau, also das glaube ich, ist auf jeden Fall so ein bisschen diese Angst. Wir sind ja keine Finance-Leute und vielleicht haben ja nicht alle die Kurvendiskussion noch im Kopf und statistische Auswertung. Ich glaube aber auch manchmal, es ist eine gewisse Angst, dass man den falschen Schluss zieht. Und da möchte ich sagen, ihr Lieben, es geht ja nicht darum, dass ihr sagt, der Nick ist 42 Tage krank, weil der Workload zu viel ist. Also so einen Satz würden wir ja nicht sagen, sondern was wir sagen, hey, der Nick hat 42 Krankheitstage, wir sehen aber auch, dass in dem Team der Workload höher gegangen ist und außerdem hat da vor 3 Wochen jemand gekündigt und wir sind im Recruiting hinten dran. Darum geht es ja. Es geht gar nicht um Schuld und die Führungskraft führt ihr Team schlecht, deswegen sind alle krank. Also ich habe ganz oft bei meinen Beratungen das Gefühl, dass sich HR gar nicht traut, so stark rauszugehen, weil sie nicht ihren Daten vertrauen und niemanden angreifen wollen. Es geht gar nicht um, jemand ist schuld oder nicht schuld, sondern einfach helft nochmal in der Wahrnehmung, dass die Sachen viele Einflüsse haben. Und auch das Thema, wenn jemand immer montags und freitags krank ist, natürlich muss man da arbeitsrechtlich mal reingehen und auch mit jemandem reden. Aber guck doch auch mal, wie ist denn die Stimmung in dem Team? Das hängt ja meistens zusammen. Und ich finde es so schön, wir hatten in der allerersten Staffel, Annika, wenn du dich erinnerst, ja auch das Thema KPIs. Und da war ja auch im Grunde die Message, es geht nicht um das fancy Dashboard. Das ist nicht das, wo ihr den Blumenstrauß mitgewinnt.
Ich finde diese Schuldzuweisung auch immer schwierig. Also als Beispiel, was genau ist denn, wenn man sich eine Revenue-Pipeline anschaut und wenn man irgendwie sagt, in einem Segment läuft es gerade schlechter als in dem anderen, sagt man dann, da sind aber nur die Sales Manager oder die Kunden oder sonst wer schuld dran? Nein, es ist immer ein systemisches Problem und ich finde, sobald es um People-Themen geht, wird halt immer so schnell der Stempel auf die Stirn gedrückt. Sei es die Führungskraft, sei es irgendwie sonst jemand, seien es Krankentage, seien es dann die Tatsache, oh, das kann ich jetzt aber so nicht sagen. Doch kann man sagen, dass das eine Beobachtung ist und gemeinsam schauen, was man draus macht. Man muss nicht immer eine Lösung daraus bringen, sondern einfach nur ein, dem war ich mir überhaupt nicht bewusst, da werde ich mal weiter ein Auge drauf haben oder zu sagen, ja, das stimmt. Meinst du, es macht jetzt doch Sinn, weiß ich nicht, Freelancer-Kapazitäten noch mit reinzuholen, bis wir dafür jemanden haben? Ich nehme jetzt das Beispiel von der Kappa. Da können ganz viele positive Diskussionen raus entstehen, auch wenn die Datenlage erstmal eine eher kritischere ist. Ich finde, das darf man nicht unterschätzen und das muss man an der Stelle auch immer mitsehen. Das finde ich einfach wahnsinnig wichtig.
Ja, oder wenn alle krank sind, vielleicht nicht alle zurück ins Office holen und an dieser Stelle nochmal Freunde und Freundinnen Luftfilter. Ich sag's nur, aber gut. Ihr Lieben, ich fand es eigentlich jetzt sehr rund mit Blick auf die Zeit. Ein wichtiges Takeaway ist, eine Krankenquote ist nicht alleine anzugucken, sondern schaut euch diese klassischen Themen rein, die da reinspielen. Also Recruiting, Überstunden, wie ist der Pay, wie ist die Kultur und die Stimmung in dem Team. Das sind einfach Zahlen, die da ganz oft mit reinspielen. Und das übrigens könnt ihr euch auch für die Fluktuation genauso angucken. Weil das hängt meistens ganz schön zusammen. Also wir sehen es ja ganz oft in den Kitas. Die ErzieherInnen sind in einem sehr kleinen Personalschlüssel. Dann geht noch jemand, weil die Überlastung so groß ist. Kleinerer Personalschlüssel, mehr Leute krank. Da ist es ja auch nicht die Schuld von dem einen Erzieher, der keinen Bock hat zu arbeiten.
Ja, und auch die Diskussion. Ich finde auch da nochmal, da wir jetzt viel Ende über das Thema Krankenquote geredet haben, als Praxisbeispiel. Ich habe das Gefühl, das Thema ist gerade derartig in aller Munde. Und was mich daran so ein bisschen stört, ist halt echt so diese Simplifizierung so. Und es wird immer Menschen geben, die das System ausnutzen an der Stelle und die krank feiern. Und ist das in Ordnung? Nein. Aber muss ich dafür, dass es diesen Prozentsatz an Menschen gibt, muss ich dafür alle Personen in meinem Unternehmen, die sich krank melden, die langzeiterkrankt sind, die whatsoever, muss ich die dafür unter Generalverdacht stellen? Bitte auf gar keinen Fall. Seid da als HR bitte diejenigen, die differenziert auf das Thema schauen. Und das bedeutet, differenziert auf das Thema zu schauen, bedeutet nicht, dass ihr sagt, ich heiße es gut, wenn jemand krank feiert. Heißt ihr damit nicht, ist es auch nicht. Aber ihr sorgt trotzdem ein Stück weit dafür, dass Menschen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig.
Amen to that. Und wendet das doch bitte für alle eure HR-Themen an. Baut doch das System bitte nicht für die zwei Leute, die euch betrügen wollen, weil die probieren das eh. Die probieren das in einem mikromanagenden System und in einem, wo wir glauben, dass Leute uns nicht betrügen. Macht es doch bitte immer bei einem, dass wir nicht für den einen Arsch bauen. Entschuldigung. Titelfolge. Baut es nicht für den einen Arsch. Ihr Lieben, für alle die da draußen, die sagen, People Analytics, habe ich totale Angst vor, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Worry not. HR Ungeschminkt ist hier zu helfen. Natürlich könnt ihr euch vertrauensvoll an Nick wenden, der ein Experte für alle eure HR-Daten ist. Nick, wie erreicht man dich denn am besten?
Am besten einfach gerne auf LinkedIn folgen, mich anschreiben. Da helfe ich dann sehr, sehr gerne. Freue ich mich.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Noch eine kurze, unverschämte Selbstwerbung. Ich habe wieder ein paar Kapazitäten für mein HR Weekly, in dem ich mit Personalverantwortlichen im One-on-One deren Themen bespreche, einmal die Woche. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Platz. Wenn ihr Lust habt, meldet euch gerne, fragt nach. So, fertig mit der Eigenwerbung. An alle da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. An euch beide, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Nach Hamburg. Tschüss, liebe Annika. Nach Köln. Tschüss, lieber Nick.
Vielen, vielen Dank. Ciao.
Danke, Anjuli. Und danke, dass du heute zu Gast warst, lieber Nick. Tschüss.